Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 17. In der letzten Folge haben wir gelernt, dass man mittels 3D-Druck nicht nur Bauteile, sondern auch Gussformen für Bauteile herstellen kann. Wir haben gehört, wie Sandformen hergestellt werden, in die anschließend flüssiges und entsprechend heißes Metall eingefüllt wird. Heute werden wir Metallteile gießen bei Raumtemperatur, übrigens auch bei Weltraumtemperatur, aber dazu kommen wir später. Was zunächst nach Zauberei klingt, heißt im Fachjargon Gelcasting. Entwickelt wurde es am Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung IFAM in Dresden. Wie es funktioniert, wird uns der dortige Group Manager 3D Metal Printing erklären. Er ist uns via Internet zugeschaltet. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen, Thomas Stutnitzki.
Hallo,
Herr Dr. Stutnitzki. Stellen Sie sich bitte selbst mal kurz vor, bitte.
Ja, meinen Namen haben Sie ja schon gesagt. Ich bin 51 Jahre alt. Auf Deutsch hätte ich mich jetzt nicht als Group Manager, sondern ganz schnöder als Gruppenleiter bezeichnet. Ich bin Physiker von Ausbildung her und habe dann eine Promotion in der Metallurgie nachgeschlossen sozusagen an der TU Clausthal und bin seit 2003 am Fraunhofer IFAM in Dresden und beschäftige mich dort seit 2007 mit additiven Verfahren. Also zunächst war es ein 3D-Siebdruck, ist heute nicht das Thema. Und inzwischen leite ich dort eine Arbeitsgruppe zu sinterbasierten Verfahren von Metallen. Kleine Erleuchterung, die meisten kennen halt die laserbasierten Verfahren. Die gibt es bei uns auch. Wir haben auch, auch Elektronenstrahlschmelzen. Mhm. Und wir haben aber auch einen großen Block mit sinterbasiert. Sinterbasiert heißt, man nimmt ein Metallpulver, vermischt es mit einer Organik und entbindet und sintert das nachher.
Dazu kommen wir im Detail gleich. Genau. Sie sind also Metallurge. Dann erklären Sie uns doch bitte mal, wie gießen Sie Metallteile bei Raumtemperatur?
Ja, wir nehmen, wie schon ein bisschen angedeutet, kein flüssiges Metall, sondern wir machen eine Suspension. Das heißt, wir nehmen ein Lösungsmittel, häufig Wasser, dann das Pulver, woraus das Bauteil hinterher sein sollte, also zum Beispiel ein Stahlpulver, ein Titanpulver. Und dann müssen wir diese Suspension noch ein bisschen pimpen, sozusagen. Also wir nehmen Additive, die zum Beispiel die Rheologie verhindern. Und wir wollen beim Gelcasting hinterher eine Suspension bekommen, die so ein bisschen, wie so, sich so flüssiger Honig vergießt.
Was ist Rheologie? Mögen Sie es kurz erläutern?
Rheologie, ja, das ist letztlich die Viskosität. Das heißt, wie flüssig ist eine Flüssigkeit? Mhm. Das kann sich noch, die naive Vorstellung sagt, es ist nur flüssig und weniger flüssig. Aber da gibt es noch ein paar Zwischenstadien. Man kennt das zum Beispiel beim Ketchup. Das ist nicht sehr flüssig, wenn man keine Scherung draufbringt. Was tut man? Man bringt Scherung drauf, indem man die Flasche schüttelt und dann wird es flüssiger. Mhm. Und die Lehre vom Flüssigkeitsverhalten, das ist letztlich die Rheologie.
Okay, jetzt haben Sie die Metallpulversuspension genau erläutert. Was passiert mit dieser Suspension?
Genau, die ist dann gießfähig. Und zwar ist der Trick bei der Suspension, wie wir sie hier verwenden, die ist bei Raumtemperatur fest. Also sie wird aber flüssig, wenn man so auf 50, 60 Grad erwärmt. Das heißt, wir nehmen dann eine Form, die wir mit verschiedenen Verfahren herstellen, eben auch mit 3D-Druck. Mhm. Und dann kann man sie unter Gravitation ganz einfach nehmen und in die Form füllen. Dann gibt es natürlich noch andere Gießverfahren, Niederdruckguss, Vakuumguss, Schleuderguss, je nachdem, welche Produktivität man haben will und welche Anwendungen, Anforderungen aus der Anwendung kommen.
Okay, Sie gießen die Suspension in eine Form. Wie geht's weiter?
Genau, dann ist die Flüssigkeit noch warm und dann kühlen wir sie oder wir lassen sie einfach bei Raumtemperatur fest werden. Das heißt, damit unterdrücken wir schon die Sedimentation, was eine wesentliche Anforderung ist, man möchte ja nicht unten viel Pulver haben und oben wenig.
Klar.
Und das geht relativ, einerseits relativ schnell und andererseits hat die Suspension selber schon die Eigenschaft, dass sie eine Sedimentation deutlich unterdrückt. Das heißt, am Ende haben wir sie fest und trocken, also das Lösemittel ist dann irgendwann auch raus. Mhm. Und dann kann man das ganz klassisch entformen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Form. Ich glaube, da kommen wir aber später noch dazu.
Genau. Das heißt, wir haben einen Grünteil. Dieses Grünteil muss anschließend, denke ich, noch wärmebehandelt werden.
Das muss noch wärmebehandelt werden und zwar mit einer thermischen Entbinderung. Das heißt, da ist ja noch ganz viel Organik drin, im Wesentlichen Kohlenwasserstoffe. Und die müssen natürlich raus, weil die Eigenschaften des Metalls massiv verschlechtern. Das passiert so bei Temperaturen irgendwo bei zwischen 400 und 700 Grad. Da wird das letztlich in kleine Teile gehackt. Wasser, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Methan, alles, was so rauskommen kann. Dann ist hoffentlich die Organik vollständig entfernt. Ist sie vollständig entfernt? Da gibt es aber schon die ersten Sinterbrücken, dass unser Grünteil uns nicht auseinanderfällt. Mhm. Und dann wird es gesintert. Sintern heißt, man geht auf Temperaturen ganz grob 80% der Schmelztemperatur, je nachdem, kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Mhm. Und dann fangen an, sich die Pulverpartikel zu einem großen Pulverpartikel zu verbinden. Das heißt, die Poren innerhalb des Bauteils verschwinden. Und das ist dann hinterher ein vollmetallisches Bauteil. Letztlich, jedes Keramikteil wird genauso gemacht. Also jeder Teller. Und das geht mit Metallen halt auch.
Okay, zurück zum 3D-Druck. Gedruckt sind bei Ihnen also, wenn ich das richtig verstanden habe, genau wie in der letzten Folge, nur die Formen.
Genau. Und zwar nutzen wir in der Regel den Filamentdruck, den FF-Druck. Mhm. Und dort kann man jede beliebige Form, wie das FFS halt hergibt, drucken. Also wir drucken nicht nur ein Kunststoff-FFS-Bauteil. Wir könnten natürlich, in anderen Verfahren nutzen wir auch vollmetallischen Filamente, aber hier drucken wir wirklich nur den Kunststoff. Mhm. Und teilweise auch mit Kunststoffkombinationen, um innere Kanäle oder so etwas zu realisieren. Es muss aber tatsächlich nicht nur ein 3D-Druckverfahren sein. Man könnte auch ganz klassisch Silikonform nehmen, Wachsdruck. Man könnte auch in eine Metallform füllen. Da ist das Verfahren also sehr flexibel.
Was das Endformen dann im Zweifel ungleich komplexer gestalten würde.
Als richtig. Also wenn man, es kommt sicherlich darauf an, will man eine wiederverwendbare Form haben oder ist die Form nachher verloren? Wenn man eine wiederverwendbare Form hat, dann ist natürlich auch die Geometrie des Bauteils, was ich gießen kann, eingeschränkt. Ich muss es ja irgendwie rauskriegen. Mhm. Und man kann sich aber auch denken, dass man eine Kombination macht, dass man zum Beispiel eine gewisse Außenform wiederverwendbar macht und einen Teil als verlorene Form ausführt.
Lassen Sie uns noch kurz zurückgehen zur Metallpulversuspension. Sie hatten gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das ist teils wasserbasiert und wird dann so ein bisschen gepimpt.
Genau.
Können Sie es kurz nochmal erläutern, wie es gepimpt wird?
Also wir nehmen erstmal in der Regel Wasser aus verschiedenen Gründen, aus Arbeitsschutzgründen. Man kann es einfacher entsorgen. Macht es viel einfacher. Wir nehmen nur dann nicht Wasser, wenn es der Werkstoff erfordert. Also wenn man zum Beispiel was hat, was extrem sauerstoffempfindlich ist, wo man Wasser nicht nehmen kann. Mhm. Dann nehmen wir als Pimpmaterial, kann zum Beispiel so etwas sein wie ein Verdicker. Es kann so etwas sein wie ein Netzmittel, dass man möglichst viel Pulver reinkriegt. Ein Entschäumer ist sicherlich sinnvoll, dass man hinterher keine Blasen im Bauteil hat. Mhm. Da bietet einem die chemische Industrie ein relativ breites Feld, was man dann nutzen kann. Also es ist nicht so, dass wir die Additive selber entwickeln, sondern wir nehmen das, was uns die chemische Industrie bereitstellt. Wir haben aber, da wir letztlich ein pulvermetallurgisches Institut sind, da sehr, sehr große Erfahrung, weil pulvermetallurgische Bauteile werden häufig mit organischen Hilfsstoffen gemacht. Und dann wissen wir schon ziemlich genau, was wir tun. Was man dazu noch braucht, ist ein Rheometer. Rheologie hatte ich ja eben erläutert. Das ist letztlich etwas, um genau die Rheologie bei einer bestimmten Temperatur zu bestimmen und bei einer bestimmten Schärung zu bestimmen, dass man genau die Rheologie bekommt, die man haben möchte. Die ist, muss man tatsächlich für jedes Pulver wieder neu einstellen, weil jedes Pulver unterschiedlich groß ist, unterschiedlich große Oberflächen hat und das muss man dann abstimmen, dass es wieder funktioniert.
Wie groß sind denn die enthaltenen Partikel und wie bringen Sie die homogen ins Trägermaterial ein?
Partikel sind häufig so D90. D90 heißt, 90% der Partikel sind kleiner als, da kann man zum, als hier meistens so 10 bis 15 Mikrometer, vielleicht auch 20 Mikrometer, es hängt ein bisschen davon ab. Wir nehmen diese Pulvergröße einerseits, weil sie verfügbar ist. Man kann sie gut letztlich kaufen. Es sind letztlich MIM-Pulver, also MIM Metal Injection Molding Spritzgusspulver. Die haben auch einen Vorteil, die sind schön rund. Rund heißt, man kriegt relativ viel rein. Mhm. Und man kann sie gut sintern. Und wie vermischen wir sie? Letztlich bringen wir halt die Organik, das Lösemittel und das Pulver zusammen. Und dann kann man entweder einen Labormischer nehmen oder solche etwas besseren Verfahren wie einen Speedmixer, wird das schon sehr homogen vermischt. Hier bei einer gewissen Temperatur natürlich.
Wie hoch ist am Ende der Füllgrad im Idealfall?
Der Füllgrad, der kann relativ hoch sein. Also hoch heißt Gründichte hinterher im Bauteil um die 60%. Das ist das, was auch nur reingeht. Also es gibt so Untersuchungen darüber, wie viel Pulver kann ich denn quasi in ein Volumen bringen. Das muss man sich ja so ein bisschen vorstellen wie die Kinderabteilung eines großen Möbelhauses, wo viele kleine Bälle rumliegen. Und da kann man, ist natürlich viel Zwischenraum in den Zwickeln.
Ja.
In der Suspension selber ist es ein Stückchen weniger, ist es vielleicht so 45%, aber wenn das Wasser raus ist, ist es höher. Also die Idee vom Gildcasting kam auch tatsächlich daher. Also mein Mitarbeiter Dr. Rieker, der brauchte für seine Promotion grüne Sinterteile mit unterschiedlichem Füllgrad bis runter zu 30%. Und ihr sollt natürlich auch nicht sedimentieren. Und dann hat er sich überlegt, wie kann ich die denn herstellen? Und dann ist daraus das Gildcasting entstanden, was sich dann als vielfältiger und mit mehr Möglichkeiten herausgestellt hat, als ich das zumindest am Anfang gedacht habe.
Stichwort Sedimentation, Sie hatten es eingangs schon mal erwähnt. Können Sie nochmal erläutern, wie das verhindert wird? Also ich stelle mir jetzt als Laie mal vor, dass die kleinen Partikel, wenn ich sie in die Form gieße, dann irgendwann doch zu Boden sinken.
Irgendwann schon. Also da haben wir zwei Sachen, wo wir halt dran drehen können. Einerseits kleine Partikel, deshalb nehmen wir auch wieder kleinere, die sinken halt nicht so schnell zu Boden. Mhm. Wenn man sich an sein Studium erinnert, da gab es die gleiche von Stokes und da ist es, weiß man, dass kleine Partikel da nicht so schnell sedimentieren. Dann ist die Viskosität natürlich nicht so wie Wasser. Denken Sie an den Vergleich zum Honig. Mhm. Da sinken Partikel von 10 bis 15 Mikrometer, selbst wenn sie metallisch sind, nicht sehr, sehr schnell runter. Und dann ist natürlich die Zeit, in der es flüssig ist, nicht sehr lang. Wir lagern das ja bei Raumtemperatur. Bei Raumtemperatur ist die Suspension fest. Da sind damit sedimentiert also nichts. Mhm. Wenn wir es gießen, dann ist es natürlich flüssig, aber da wir das Bauteil nach der Herstellung auch, vor allem wenn es größer ist, kühlen, ist das nach einigen Minuten vorbei. Und wir haben natürlich Untersuchungen gemacht, haben wir Unterschiede zwischen oben und unten. Und wir haben sie nicht gesehen.
Das heißt, Sie können das Material, so es dann mal auf 50, 60 Grad erwärmt ist, einfach wegstellen, bei Raumtemperatur auskühlen lassen?
Ja, genau.
Wie lange dauert das dann etwa?
Das dauert einige Minuten. Das hängt natürlich davon ab, wie groß das Bauteil ist. Wenn ich ein Bauteil habe, was so groß wie eine Münze ist, geht das natürlich sehr, sehr schnell. wenn ich ein Bauteil habe, was ein Kilo ist, dann muss ich das schon in Wasserbad tun.
Welche Materialien bzw. Legierungen können denn mit dem Gelcasting verarbeitet werden?
Also prinzipiell alles, was sich sintern lässt. Das ist jetzt erstmal eine Aussage, mit der man vielleicht erstmal nicht ganz so viel anfangen kann. Erstmal der Charme bei unseren Verfahren, die alle, die sinterbasiert sind, ist halt, dass man zumindest schon mal auf Pulver zurückgreifen kann, die nicht trocken rakelfähig sein müssen. Das ist was, was die Laserkollegen und die EBM-Kollegen und das Binder-Setting machen müssen. Aber die haben die Herausforderung, das Pulver muss sich trocken rakeln lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich meine, und wir können relativ unterschiedliche Pulver einsetzen. Das heißt, unsere Materialauswahl wird damit auch ein bisschen größer, weil wir nicht unbedingt auf Pulver zum Beispiel abhängig sind, Pulver nehmen müssen, die rund sind. Das müssen die Kollegen, die trocken rakeln müssen, sind da stärker von abhängig, wir nicht. Das heißt, die Pulverform ist bei uns nicht so das Problem, weil wir die Suspension letztlich mit der Organik tunen können. Das heißt, vom Werkstoff her, wir haben angefangen mit einem klassischen Chrom-Nickel-Stahl 316L 14404. Das ist so ein bisschen der Haus- und Hofstahl, mit dem fängt irgendwie jeder an. Und wir haben in einem Projekt uns mit dem Werkzeugstahl M2, das ist ja 1.33-43 im Wesentlichen beschäftigt. Und mit Titanlegierung machen wir gerade in einem Projekt mit dem Easy Titan. Und ja, im Prinzip alles, was sich hinterlässt, das sind verdammt viele.
Okay, so jetzt haben wir also mit dem Schmelzschichtverfahren eine Form gedruckt aus Kunststoff, haben sie jetzt mit der Suspension gefüllt und trocknen lassen, aushärten lassen. Jetzt ist die Frage, wie kommt das Grünteil aus der Form?
Je nachdem. also wenn wir das FFF, also ein Schmelzschichtverfahren gemacht haben und wir nehmen zum Beispiel ein ABS, dann kann man das Bauteil in einer Lösemittelentbinderung stellen und aus Aceton und dann löst sich die Form auf. Und dann, weil das Grünteil aber nicht acetonlöslich ist, bleibt es in Form. Man kann auch Kombinationen daraus machen. Wir haben zum Beispiel auch, habe ich glaube ich eben schon erwähnt, Bauteile gedruckt, die sowohl acetonlöslich waren, also die Form war acetonlöslich und wasserlöslich. Das heißt, man kann zum Beispiel damit Stützstrukturen, wasserlösliche Stützstrukturen in der Form einbringen, zum Beispiel um frei hängenden Kanal zu realisieren. Und dann, wenn man die Form dann gedruckt hat, legt man die Form erst in Wasserbad, dann wird die Stützstruktur rausgelöst, dann wird das Gel gegossen und dann wird es halt mit der Lösemittelentbindung dann die Form entfernt und das Lösemittel kann man auch wieder aufbereiten, also, dass man nicht eine riesige Abfallmenge von Lösemittel hat, das wäre nicht wirklich sinnvoll.
Kann das Grünteil, wenn ich es denn dann entnommen habe, wenn es mir vorliegt, kann es dann nachbearbeitet werden, mechanisch?
Oh ja, sogar sehr gut. Da waren wir sehr positiv überrascht, wie gut das ging. Also wir haben, der Grünkörper ist sehr fest. Also man kann es auch mit der Post verschicken und es kommt heile an. Also mal ein bisschen ordentlich verpacken muss man natürlich schon. Aber wenn man eine 5 mm Platte gegossen hat, dann muss man sich schon ein bisschen anstrengen, um die mit der Hand durchzubrechen. Das heißt, man kann sie sehr gut fräsen und die Späne sind auch so, dass es schmiert nicht. Wir haben mit Pins mit einem halben Millimeter Dicke und 2 mm Höhe problemlos gefräst. Da hat unser Techniker schon ein bisschen gestaunt, dass es so geht. Wir übrigens auch. das ist natürlich auch charmant, weil mit 3D-Druck kann man ja nicht alle Geometrien immer machen, auch wenn es immer gerne behauptet wird. Aber manchmal ist es günstiger, eine schwierige Geometrie, ein schräger Kanal, ist immer nicht ganz einfach, einfach nachher reinzufräsen. Und wenn man, gerade wenn man so einen Werkzeugstahl hat, ist das im gesinterten Zustand oder eben mit SLM, wenn man es mit SLM hergestellt hat, das nachher reinzufräsen, ist natürlich keine echte Freude. Aber im Grünteil geht das natürlich viel einfacher, weil die Pulverpartikel ja letztlich nun geklebt sind. Und das geht dann sehr, sehr gut. Und das schont den Fräser natürlich auch.
Klar. Gut, damit ab in den Ofen. Was passiert da?
Ab in den Ofen, genau. Das ist wieder was, wo unsere Kernkompetenz zum Tragen kommt, das, die Pulvermetallurgie. Wie gesagt, die Organik muss raus. Und das ist ein sehr entscheidender Schritt, insbesondere bei Werkstoffen, die empfindlich auf Verunreinigungen mit Kohlenstoff und Sauerstoff sind. Mhm. Zum Beispiel, wenn man den 316L nimmt, der darf nur 0,03% Kohlenstoff haben. Das Pulver kommt in der Regel aber schon mit 0,02. Und da hat man nicht mehr viel Spielraum, was man hier noch an Pickup erlauben kann. Und da haben wir unter anderem eine Technologie im Haus, das uns erlaubt, den Entbinderungsprozess, also die Entfernung der Organik, genau zu monitoren, dass man sich anguckt, bei welcher Temperatur und bei welcher Atmosphäre geht welche Gasspezies raus, um es dann genau zu tunen, dass man sagt, nicht ungefähr 500 Grad, sondern 485 ist deutlich besser. Genau, und dann ist dann die Organik irgendwann raus, rückstandsfrei. Ich hatte es eben schon erläutert, dann hat man ein sogenanntes Braunteil, Grünteil, Braunteil. Nicht, dass man sich wundert, die Bauteile sind weder grün noch braun, meistens jedenfalls. Das ist einfach die Terminologie. Ich weiß selber ehrlich gesagt nicht so genau, wo es herkommt. Und Braunteil heißt, die Organik ist raus, das Bauteil hat bereits erste Sinterbrücken, dass es nicht auseinanderfällt. Und dann geht man hoch bei Stahl irgendwo zum Beispiel zwischen 1250 und 1300 Grad, um dann das vollmetallische Bauteil herzustellen, dass die Poren verschwinden, dass man ja ein Bauteil hat, was richtig, was man verwenden kann.
Okay. Ein klassisches Problem beim Sinterprozess ist ja die Schwindung. An diesem Problem werden auch Sie nicht vorbeikommen. Wie groß ist die Schwindung?
Die hängt natürlich sehr stark ab von der Pulverbeladung. Und da wir mit bis zu 60% beladen können, dann kommt man am Ende auf eine Schwindung in jeder Raumrichtung von 14%. Wie gesagt, es hängt von der Gründichte ab und was man natürlich von der Sinterdichte haben will. Also gehen wir von aus, die meisten Bauteile sollen halt möglichst dicht sein für eine hohe mechanische Qualität. Mhm. Das hängt auch ein bisschen von Pulver ab. Feines Pulver sintert sich einfach besser. Und da kann man ein bisschen spielen.
Klar, aber Sie behaupten, Sie haben es gerade nochmal gesagt, die Schwindung sei homogen und isotrop. Ganz offen, da stelle ich mir die Frage, wie kann das sein? Also ich würde jetzt vermuten, dicke Wände schwinden stärker als dünne Wände und entstehen dann da keine Spannungen, keine Risse?
Nee, von der Sintertheorie tun Sie das nicht, weil jedes Pulverteilchen sieht ja nur seinen Nachbarn. Jedes Pulverteilchen weiß ja nicht, wie viel wie dick die Wand ist.
Okay.
Es gibt natürlich Herausforderungen, völlig klar. Also Spannungen, Risse können entstehen, wenn man zum Beispiel beim Grünteil nicht aufpasst. Dass man sagt, man hat zu brutal getrocknet, dass dort schon Trocknungsrisse entstehen. Das muss man natürlich auch schon bei der Suspension, nicht nur bei der Trocknung, sondern bei der Suspensionsformulierung unterdrücken. Es gibt Mittelchen, die unterdrücken sowas. Natürlich ist die Welt nicht perfekt, auch unsere Welt nicht. Es ist natürlich so, dass die Gravitation und die Reibung natürlich eine Rolle spielen. Gravitation heißt, wenn ich einen großen Überhang habe und ich gehe auf 1200 Grad, dann ist die mechanische Festigkeit natürlich nicht mehr hoch. Mhm. Und dann kann es sein, dass es so ein bisschen runtersinkt. Reibung heißt, wenn es schwindet, dann muss es ja rutschen auf der Unterlage. Und wenn man das nicht richtig macht, auch da gibt es Möglichkeiten, das zu unterdrücken, dann kann es vor allen Dingen bei großen und schweren Bauteilen zum Beispiel zu einem, man nennt das Elefantenfuß, unten dick, oben, also weil es halt nicht richtig gerutscht ist und oben anders. Aber wie gesagt, das ist natürlich was, womit jedes Sinterverfahren sich beschäftigt. Das kann man einerseits mit richtigem Processing unterdrücken. Man muss natürlich auch Designrichtlinien für die Sinterung beachten. Ja, aber trotzdem, also es ist gut formstabil. Wir wissen, dass wir zumindest bei Bauteilen über 200 Gramm, wenn das Bauteil nicht eine völlig unmögliche Form hat, in XYZ eigentlich isotropisch schwindet.
Lass uns doch mal ein ganz einfaches Bauteil beispielsweise herannehmen. Wir machen einen Quader, 1x2x3 cm. So groß soll das Bauteil sein nach dem Sintern.
Ja.
Wie stellen Sie sicher, dass es genau diese Dimensionen hat?
Also erstmal 1x2x3 cm, das ist, das kann man machen. Schon allein, das werden Sie mit anderen Verfahren teilweise Schwierigkeiten haben, so große Wanddecken überhaupt zu machen, weil man muss ja, ich gehe nochmal ein bisschen zurück, die Organik ja rausbekommen. Und wenn ich aus einem Zentimeter dicken Bauteil zwar Mitte die Organik rauskriegen will, ohne dass es die Organik aufkocht und mir das Bauteil Blasen schlägt, dann muss ich das muss ich erstmal der Sache Zeit geben und es darf natürlich nicht so viel Organik drin sein. Das ist einer der Gründe, wieso bei Spritzguss häufig Bauteile mit dicken Wänden nicht so angetroffen werden, weil die deutlich höheren Organikanteile haben. Die haben damit große Probleme. Auch direktes FFF mit Metallen ist nicht so einfach. Mhm. Das heißt, wir würden, wenn wir so einen Quader machen sollten, würden wir das Bauteil in der Konstruktion in die Richtung 14% Aufmaß geben. Es ist aber so, dass bei freiem Sintern, also frei heißt keine Druckunterstützung, kann ja auch Sintern mit Druck machen, es ist immer ein endformnahes Verfahren. Es ist kein Endformverfahren. Okay. Aber die MIM-Kollegen haben gezeigt, dass man auch mit hohen Schwindungen sehr genaue Bauteile herstellen kann.
Können Sie mir da eine Hausnummer geben? Was passiert denn mit unserem 1x2x3 Quader? Wie groß ist er denn, wenn er wirklich aus der Maschine ist? Wie groß sind die Abweichungen, die Toleranzen?
Ach Gott, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass er einen Millimeter daneben ist. das wäre schon. Aber für eine neue Geometrie nehmen wir im Haus gerne, machen wir gerne mal einen Vorversuch. Also um halt solche Abweichungen einmal zu eruieren und dann es hinterher besser zu kriegen. Also ein Zehntel, jetzt aus dem Bauch heraus, aber möchte ich mich nur sehr, 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 sehr ungern festnageln lassen.
Okay.
Wie gesagt, die MIM-Kollegen, die haben das sehr genau im Griff, aber die machen natürlich immer dasselbe. Das ist natürlich dann ein bisschen einfacher.
Klar. Konkrete Zahlen können Sie mir sicherlich nennen zur Dichte des Bauteils nach dem Sintern. Welche Zahlen sind da möglich?
Konkrete Zahlen, auch da muss man immer ein klares kommt drauf an sagen. Sie wissen ja, Forscher lassen sich immer so ungern festlegen. Mhm. Typische Sinterdichten letztlich wie beim MIM, also 95-99%. Das ist, weshalb wir uns mit MIM vergleichen, ist auch jetzt nicht erstaunlich, weil wir dieselben Pulver wie die MIM-Kollegen nutzen. Wir haben organischen Binder, wie die MIM-Kollegen. Die sind dann frei, wir sind dann frei. Das ist eigentlich nur logisch, dass dieselben Sinterdichten rauskommen und natürlich auch dieselben mechanischen Eigenschaften.
Klar. Gut, jetzt haben wir das Bauteil aus dem Ofen rausgeholt. Es ist jetzt fertig. Wie sieht die Oberfläche des Bauteils jetzt aus? Beziehungsweise welche Oberflächenstrukturen sind da möglich?
Auch da vergleiche ich mich gerne mit MIM. Die MIM-Oberflächen sind ja sehr gut, weil die auch ihre Organik haben, die sich beim Füllprozess an die Oberfläche anschmiegt. Und das ist bei uns ganz genauso. Deshalb wird die Oberfläche eigentlich 1:1 abgebildet. Je feiner das Pulver ist, so ein bisschen genauer kann es werden. Aber letztlich ist die Wand der Rauheit ja kleiner als die Pulvergröße. Also es sollte schon sehr gut sein. Wir haben das mal Versuche gemacht, mit meinem Kollegen Rieker hat Versuche gemacht, dass man mal ein 80er Schleifpapier mal als Einguss nimmt oder ein Polymergewebe, da kommt man hinter die Gewebestrukturen genau sehen. Also das ist schon wirklich gut. Jetzt wird man sagen, naja, das FFF oder das Schmelzschichtverfahren, das hat ja jetzt nicht so eine tolle Oberfläche. Aber es ist ja wunderbar, wenn man es mikroskopisch prima abbildet, aber makroskopisch sieht es nie so toll aus. Da gehen wir unter einem anderen Weg, dass wir das Formteil einfach glätten. Also man kennt, es gibt ja zum Beispiel bekannt, dass man ABS prima mit Aceton glätten kann. Man könnte es einfach kurz in Aceton tauchen. Was wir uns aber jetzt anschaffen, das ist so ein Dampfacetongerät. Also das hört sich ein bisschen gefährlich an. Rauchen darf man das neben sich ja nicht, aber das tut bei uns sowieso keiner. Damit kann man die Oberfläche auch vom FFF schon sehr, sehr gut machen.
Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist mein Beispiel Quader 1x2x3, der ist von der Dimension schon schwierig. Können Sie skizzieren?
Ja, die drei sind, also 3 Zentimeter, das ist schon eine dicke Wand, das ist schon sehr ordentlich. Also 1 Zentimeter haben wir schon gemacht. Wir gucken natürlich auch im Wesentlichen dahin, was wir an Anwendungen realisieren. Also die Anwendungen werden ja häufig von Kunden oder den Projekten an uns herangetragen. Eine Wand mit 3 Zentimeter Dicke, die wird man auch nicht so häufig finden in der Anwendung. Wir haben aber schon Bauteile gemacht in einem Projekt, das ist von hier in Sachsen, von der Sächsischen Aufbaubank gefördert. Da waren es Teile mit einer Kantenlänge von 160 Millimeter und ein Gewicht von 800 Gramm. Und in der Wärmebehandlung liegt ein Bauteil, das liegt 2 Kilo. Da bin ich mal gespannt, wie es nachher aussieht. Also das 800-Gramm-Bauteil, das ist jetzt kein Quader gewesen, sondern es hatte schon eine komplexe Innenstruktur mit Kanälen. Das war letztlich ein Extrudierwerkzeug.
Okay. Für welche Einsatzgebiete bzw. Branchen ist Ihr Verfahren relevant?
Ja, kommt drauf an. Also ja, auch wenn ich mich wiederhole, branchenübergreifend. Es ist sicherlich nicht so, dass wir gleich ins Automobilbereich mit Millionen Teilen gehen. Ich denke mal, zu Losgrößen kommen wir sicher nach. Mhm. Aber die prinzipielle Anwendung, die ist sehr breit wie bei allen AM-Verfahren, weil eben der Werkstoff breit ist und die Geometrie breit ist. Also das ist vom Schmuck bis hin zu, ich hatte es gerade, ein Extrudierwerkzeug, also Maschinenbau ist alles drin. Kann auch chemische Industrie sein. Ja.
Okay. Sie hatten das Stichwort Losgröße angesprochen. Verraten Sie doch mal, welche Losgrößen sind üblich, sind sinnvoll?
Das ist also erstmal, wir kommen natürlich vom Labor erstmal von Einzelstücken. Völlig klar. Man macht mit AM, mit dem FFF eine Form und gießt es aus, händisch. Aber das ist natürlich nicht das Ende. Also langfristig ist eher die Überlegung, dass man das wie in einer Schokoladenfabrik Formen füllt und dann am Fließband erstarren lässt und dann stürzt und alles nach Geometrie. Letztlich wollen wir natürlich nicht nur es händisch eingießen, das kann man im Labor ein bisschen machen, aber das ist natürlich nicht das Material der Wahl für eine industrielle Anwendung. Sondern es kommt sicherlich darauf an, nimmt man eine wiederverwendbare Form, muss die Form aufgelöst werden, braucht man für eine, wenn ich eine Form aufgelöst werde, muss ich eine Batterie von FFF-Druckern hinstellen, die kosten ja auch nicht so viel. Mhm. Ich denke mal, eine kleine bis mittlere Stückzahl ist sicherlich drin. Letztlich könnte man sich auch vorstellen, dass, ja, Sie hatten ja Sandguss letztes Mal oder Feinguss, dass man dort in solche Stückzahlen zumindest denken kann. Das beinhaltet natürlich eine Weiterentwicklung des Gießverfahrens und daran arbeiten wir.
Die Schokoladenfabrik finde ich ein sehr anschauliches Beispiel. Auch bei Ihnen sind die einzelnen Schritte sehr leicht automatisierbar. Eine Zusammenführung sollte dann doch auch möglich sein.
Ja, also letztlich ist das Gelcasting ist etwas vom Gel, von der Suspension her, was gar nicht so, so neu ist. Das ist letztlich ein Schlickerguss, die Keramiker machen das viel und es ist eine Kombination mit additiven Verfahren.
Kommen wir jetzt zu einer etwas komplexeren, schwereren Frage, glaube ich.
Okay.
Trauen Sie sich zu, Kosten und Nutzen Ihres Verfahrens, des Gearcastings, mit anderen AM-Verfahren zu vergleichen? Also zum Beispiel dem Laserstrahlschmelzen, dem Elektronenstrahlschmelzen, dem Binder-Jetting, dem Laserauftragsschweißen?
Das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage.
Genau. Mit den einfachen
Sachen möchte ich Sie hier nicht langweilen. Weil es natürlich einerseits, was Sie sagten, Laser, EBM, Binder-Jetting, das sind ja alles wieder Verfahren. Das hatte ich eben die trockene Pulverrake. Das heißt, die haben in der Regel schon mal etwas gröbere Pulver. Die müssen ja rakelfähig sein. Das geht mit feinen Pulver nicht ganz so gut. Ich denke mal, von der Produktivität könnte es letztlich in Richtung LPBF, und also Laser und EBM gehen. Binder-Jetting wird sicherlich eine höhere Produktivität realisieren können. Laserauftragsschweißen sowieso. Okay. Es ist tatsächlich schwierig. Jedes Verfahren hat seine eigenen Geometrien, Werkstoffe und Losgrößen, wo es passt. Beim Gearcasting ist man relativ flexibel und hat die Werkstoffpalette der Pulvermetallurgie, die sehr groß ist. Und man könnte auch an Verbundwerkstoffe denken. Also ich muss ja nicht ein fertiges Pulver nehmen, ich kann auch eine Pulvermischung nehmen, die ich nachher bei der Werbebehandlung sich dann legiert. Mhm. Die Oberfläche habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt, die ist beim Gearcasting natürlich besser. Es ist wirklich schwierig. Vorteile vom Gearcasting sind sicherlich die geringe Rissanfälligkeit. Und was wir als Vorteil sehen, die Prozesssicherheit will heißen, wenn ich mit EBM oder LPBF ein großes Bauteil drucke, es dauert viele Stunden.
Ja.
Und wenn es irgendwie auf den letzten fünf Lagen ein Problem, einen Fehler reindrucke, dann habe ich echt viele Stunden in den Sand gesetzt. Mhm. Hier ist es so, ich nehme ein relativ einfaches Formteil, was in der Herstellung sehr günstig ist. Und den Guss, den mache ich einmal und das ist schnell und dann habe ich zumindest nicht viel Zeit in den Sand gesetzt. Pulverkosten könnte ich mir auch geringer vorstellen, weil halt die Anforderungen des Pulvers ein bisschen geringer sind. Stichwort schon, habe ich schon gesagt, MIM-Pulver. Sind halt verfügbar, in großen Mengen verfügbar und daher auch günstig. Also wir glauben, dass wir von Kosten her schon mit den Verfahren mithalten können. Aber es ist natürlich immer so, jedes Verfahren hat auch seine speziellen Vorteile.
Genau, besonders nah sind Sie dran am Verfahren MIM, Metal Injection.
Ja, genau.
Also was würden Sie sagen?
MIM ist schon unschlagbar bei großen Stückzahlen. Also genau. Wenn ich 1 Million Stück haben will, dann gehe ich zum MIM. Allerdings hatte ich schon gesagt, es gibt eine gewisse Limitierung bei MIM. Von der Wanddicke größer als 10 mm findet man nicht, weil halt die Entbindung sonst so schwierig ist. Also wir haben, jetzt wo ich drüber nachdenke, auch schon 30 mm Zylinder bei uns im Gearcasting gemacht. Es ist aber keine direkte Konkurrenz. Ich würde es eher als Ergänzung sehen.
Okay, anderes Thema. In der Einleitung habe ich angedeutet, dass das Gearcasting auch im Weltall funktioniert. Ja. Was planen Sie diesbezüglich?
Ja, das ist ein total spannendes Projekt. Es nennt sich Easy Titan. Das wird gefördert vom Projektträger DLR. Und letztlich ist der Hintergrund, dass auf der ISS, da geht es vielleicht noch, aber wenn man an Mond, Mars und drüber hinaus denkt, immer ein Ersatzteilproblem bekommt, wenn was kaputt ist und die Lieferkette, die funktioniert halt nicht so gut. Also Amazon liefert dahin noch nicht.
Um mal, ja, noch nicht, nein.
Noch nicht, aber gut, ich traue Ihnen alles zu.
Ja.
Die Frage ist, was macht man da oben? Es gibt auf der ISS, ist FFF gibt es schon als Kunststoffdrucker, das funktioniert ganz gut. Man kann sich auch vorstellen, dass der FFF-Drucker, der Schmelzschichtdrucker, keine großen Anforderungen hat, dass er Gravitation braucht. Das ist zum Beispiel bei den Pulverbettverfahren, also SLM oder EBM, natürlich ein bisschen anders. Mhm. Da versucht man das, glaube ich, zu machen, indem man durch den Luftstrom das Pulver so ein bisschen daran hindert, durch die Gegend zu fliegen, weil genau. Freifliegendes Metallpulver, das wäre die Katastrophe. So, und da ist die Überlegung, dass man jetzt das Gelcasting nimmt. Das Gel kann man in Kartuschen leicht hochnehmen. Es sedimentiert nicht, das ist fest. Das heißt, ich habe keine freifliegenden Partikel. Die FFF gibt es sowieso. Und Öfen gibt es auch. Also Energie für Öfen ist auf der ISS zum Beispiel überhaupt kein Problem. Es ist wohl eher das Problem, die Wärme nachher wieder loszuwerden. Mhm. Weil die ISS ist eine perfekte Thermoskanne. das heißt, da hat man mit dem Gelcasting eventuell ein Verfahren, was applikationssicher und auch von der Arbeitssicherheit da oben sich gut einsetzen kann. Also was man braucht, ist das Material als Gel, also als Kartusche zum Beispiel. Und man nimmt nur das Metallgewicht nach oben, weil ich hatte es, glaube ich, bisher noch nicht gesagt, der Organikanteil, den wir haben, der ist extrem gering. Das ist 1% Gewichtsprozent. Also es ist nicht so, dass wenn das Gel getrocknet ist, dass man sich das vorstellen muss, Pulver und was nicht Pulver ist, ist irgendwie die Organik, sondern die Organik ist nur so Klebstofffäden, die das Pulver zusammenhalten. Dazwischen ist im Wesentlichen Luft. Mhm. Das heißt, auf der ISS oder Mond, Mars, sonst wo, kann man halt die Form mittels FFF herstellen, ist irgendwie gießen. Da ist natürlich der Schwerkraftguss, gerade auf der ISS, nicht das Material, das Verfahren der Form, der Wahl. Sondern hier entwickeln wir Füllverfahren, dass wir es zum Beispiel mit Vakuumguss oder unter Zwang quasi eingießen. Ja. Man könnte also sich auch hier mit überteilbare Formen vorstellen, dass man die Form nachher nicht wegwerfen muss. Überlegung ist auch, dass man sagt, man macht hier keine Lösemittelentbinderung, sondern je nachdem versucht man die Form irgendwie mechanisch zu verkleinern und zerkleinern. Und zum Filament wieder zu verwenden, weil um auch hier Abfall zu vermeiden, weil Gewicht ist Gold. dann kann man den Grünkörper, wie gesagt, Öfen gibt's und Vakuum ist ein sehr, sehr gutes Gas, also Gas in Anführungsstrichen natürlich, um für die Entbinderung und Sinterung. Und Vakuum gibt's da oben genug. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es auf der ISS funktioniert. Die werden sicherlich nicht einfach nur das Fenster aufmachen. um von Gericht zu reden, für die Raumfahrt, wie gesagt, jedes Gramm wird in Gold aufgewogen und deshalb Leichtmetall, Titan, basiertes Titan 6-4, Titan, Aluminium, Vanadium-Legierung ist das. Und damit beschäftigen wir uns, dass soll uns vor allen Dingen auch weiterhin auf der Erde helfen, weil die Füllstrategien, die wir da oben machen, die sind natürlich auch Dinge, wenn man mal von der wenigen Gravitation absieht, die uns hier natürlich auf der Erde helfen, weil, wie ich sagte, das per Hand füllen ist es nicht. Und dort gehen wir unter anderem mit Formfüllsimulationen dran, die wir hinterher auf der Erde auch verwenden können, indem wir in der Simulation sozusagen die Gravitation wieder einschalten. Mhm. Auch das Recycling von dem Filamentmaterial ist sicherlich was, worüber man hier auch nachdenken müsste. Wie immer ist wahrscheinlich auch sehr kostengetrieben.
Okay, so jetzt wissen wir, wie das Gelcasting funktioniert. Ganz offen, ich finde, das klingt alles sehr, sehr einfach. Heißt das, dass jetzt bald jeder, der einen schnöden FDM-Drucker vom Discounter hat und einen zugegebenermaßen sehr guten Backofen zu Hause hat,
ich glaube auch,
kann der jetzt demnächst Metallteile selbst herstellen?
Also der FFF-Drucker vom Discounter, der ist gar nicht so schlecht häufig. Also natürlich sieht man Unterschiede, aber wenn die Bauteile jetzt nicht perfekt, also nicht super gut sein müssen, dann ist so ein FFF-Drucker vom Discounter gar nicht so schlecht. Ich möchte davon aber abraten, die Formglättung mit Aceton selber herzustellen. Es gibt Ich habe auch schon Videos im Internet gesehen, wo die Leute dann mit heißem Aceton im Kochtopf hantieren. Das möchte ich ganz massiv abraten.
Ja.
Nicht nur von dem Einatmen des Acetondämpfe. Aber Sie haben schon angedeutet, der gute Metalldruck, der gute Backofen.
Es war Spaß.
Also, wie gesagt, also man braucht halt einen Ofen und eine Ofentechnik, die halt nicht nur die Temperaturen kann, sondern auch mit der Organik zurechtkommt, mit der Nachbehandlung der Organik. Und man könnte sich auch überlegen, ja, gibt es vielleicht irgendwelche Metalllegierungen, die schon bei 300 Grad schmelzen, kann ich da was machen? Auch das wird nicht so einfach funktionieren, weil da ist die Organik meistens noch nicht raus. Ich glaube, es wird dann dabei bleiben, dass man das gegossene Teil hat, aber es ist wie immer, so einfach ist es am Ende dann doch nicht.
Okay, das heißt, werde ich wohl meine Metallteile zu Hause nicht selbst herstellen. Deshalb die Frage.
Wie unterstützen Sie gerne?
Das wäre jetzt die Frage. Kann ich Bauteile bei Ihnen in Auftrag geben?
Ja, natürlich. Also das ist ja das, was wir bei Fraunhofer machen. Wir machen Machbarkeitsstudien für die Industrie im Wesentlichen, aber natürlich auch in öffentlichen Projekten. Das ist bei uns natürlich eingebunden. Ich habe das am Anfang schon gesagt, ist ja nicht das einzige additive Verfahren, das wir im Haus haben. Wir haben noch Kollegen in Bremen, die sind auch etwas der größere Institutsteil, haben wir, glaube ich, 8 verschiedene additive Verfahren für Metalle im Haus. Also in der Breite kann es da, glaube ich, niemand so richtig das Wasser halten. Davon sind 6 Sinterbasiert, also die sich mit Organik und Metallpulver beschäftigen, und 2 sind strahlbasiert, also sprich EBM und SLM. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das meistens so, also wir machen das immer so, das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt mit einem spezifischen Problem oder einem spezifischen Wunsch, schauen wir uns das an, diskutieren mit dem Kunden und was denn das beste Verfahren ist. Also Gelcasting kann vieles, aber manchmal kann ein anderes Verfahren aus welchem Grund auch immer günstiger sein. Also wir haben demnächst eine Stereolithografie im Haus, die kann noch deutlich höhere Auflösungen ohne großen Aufwand, ist vielleicht dafür ein bisschen teurer. Oder wir haben einen 3D-Siebdruck, das kann vielleicht nicht so ganz 3D, aber kann dafür Millionen Stück herstellen. Das heißt, wir beraten den Kunden, wir machen Machbarkeitsstudien, also bis zum Experiment, bis zu Demonstratorbauteilen. Was wir am Ende nicht mehr machen, ist die industrielle Fertigung. Das dürfen wir von unserem Status her nicht. Wir sind gemeinnützig und dürfen daher nicht mit kommerziellen Firmen in Konkurrenz treten. Aber bis dahin machen wir alles. Mhm. Und bis hin zu Beratung, wenn bei Firmen manche Sachen nicht so gut laufen, wie sie hätten laufen sollen. Da sind wir, da machen wir alles. Also das ist halt unser Job. Also wir sind in Sachen Metallpulver, Sintern und auch mit additive Fertigung für Metalle, da kennen wir uns, also nicht nur von den Verfahren, die wir im Haus haben, kennen wir uns gut aus, sondern wir wissen auch inzwischen sehr gut, was in der Welt, gibt. Und ich persönlich scheue mich auch nicht, wenn ich feststelle, der Kunde hat ein Problem, dass sich mit meinem Verfahren zwar mittelmäßig lösen lässt, aber ich kenne Verfahren, was wir nicht im Haus haben, wo es wahrscheinlich viel besser geht, dann zu sagen, dass er lieber woanders hingehen soll. Weil ein Kunde merkt das am Ende.
Prima, Herr Dr. Studnitzky. Wenn ich demnächst also mal ein Bauteil brauche, weiß ich, an wen ich mich wenden kann.
Seien Sie willkommen.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Gerne.
So, liebe Hörer, das war sie, die Folge 17. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.